Ja, von meiner Seite noch einmal ein herzliches Willkommen. Ich bedanke mich für die Einladung, dass ich heute Morgen bei euch und Ihnen hier sein darf, um zu diesem Thema Heilsgewissheit zu sprechen. Bevor ich das machen möchte, will ich gerne noch ein Gebet mit uns sprechen. Lieber Heiland, wir wollen Dank sagen, dass wir heute Morgen in deinem Haus unter deinem Wort zusammenkommen dürfen, um darauf zu blicken, was es heißt, dass wir, wenn wir in dir geborgen sind, an dir festhalten, Heilsgewissheit haben dürfen. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, Herr, dass du ihm etwas mitgeben mögest aus diesem Vortrag, aus dieser Bibelarbeit, Herr, dass er gestärkt wird in seinem Glauben, dass er vor allen Dingen neu einfach zuversichtlich ist in der Gewissheit seines Heils, wenn er an dich glaubt. Damit das passiert, damit das gelingt, dass wir etwas mitnehmen können, Herr, aus dieser Stunde in deinem Haus, dazu brauchen wir dein Geleit, deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen.
Amen.
Vorweg technische Sache, ich hatte Kopien mitgebracht, hoffe, dass jeder jetzt 3 Zettel hat, dann könnt ihr, dann können Sie das auch mitverfolgen halt mit dem, was ich vorbereitet habe. Das ist das Technische, das Inhaltliche, was ich vorbereitet habe, hat im Prinzip 2 Teile. Der erste Teil bezieht sich darauf, dass auf dem Einladungsflyer, den die Gemeinschaft hier ausgeteilt hat, 3 Fragen gestanden haben. Und die 3 Fragen, die will ich als erstes beantworten. Also, wann kann ich meines Heils gewiss sein? Das war die erste Frage. Zweite Frage, kann ich mein Heil wieder verlieren? Und die dritte Frage, wann gibt es keinen Weg zurück zum Heil? Die 3 Fragen möchte ich in so einem ersten Teil beantworten. Und in dem zweiten Teil möchte ich dann gerne mit euch und Ihnen auf einen Mann blicken aus der Bibel, nämlich Daniel, der jemand gewesen ist, der halt absolute Heilsgewissheit gehabt hat. Und wie das aussieht, so ein Leben halt in und mit Heilsgewissheit. Also das Erste, wie gesagt, das theoretische Abarbeiten der Fragen. Das Zweite, was dann ist halt das praktische Schauen, wie jemand Heilsgewissheit gelebt hat, wie er sie umgesetzt hat. Ja, wir kommen zum ersten Teil dieser Bibelarbeit, nämlich der Beantwortung der Fragen. Und wir steigen direkt ein mit der ersten Frage. Wann kann ich meines Heils gewiss sein? Und die Antwort, die ich direkt dabei geschrieben habe, halt, wenn ich an Jesus glaube und bei ihm bleibe. Punkt, Batsch. Es könnte schon sein, jetzt könnte ich zur zweiten Frage kommen, halt, aber dann sind wir direkt nach 3 Minuten fertig und dann sagt er, meine Güte, da sind wir heute Morgen nicht gekommen, das so kurz zu hören, das hätten wir gerne noch mal ein bisschen tiefer erläutert. Und das möchte ich gerne natürlich tun. Wenn ich an Jesus glaube und bei ihm bleibe, dann kann ich meines Heils gewiss sein. Das sagt die Bibel. Ich habe vorweg eine Definition dessen gegeben, was aus meiner Sicht Heilsgewissheit ist, wenn man so den gesamten biblischen Kontext vor Augen hat. Und das ist das, dass wenn ich an Jesus Christus glaube, dass ich dann über folgende 3 Punkte 100%ige Gewissheit habe. Erstens, dass ich ewiges Leben habe. Und zwar genau in dem Moment, wo ich sterbe, mein Herz hier auf Erden aufhört zu schlagen, geht es für mich sofort, unmittelbar, postmortal weiter in der Ewigkeit. Also dessen darf ich 100%ig sicher sein, dass das hier nicht das Letzte ist, sondern dass ich ewiges Leben habe. Das ist das Erste, wessen ich meines Heils gewiss sein kann. Das ist der erste Aspekt und auch der wichtigste Aspekt von Heilsgewissheit. Das Zweite, das hat damit zu tun, dass ich wissen darf, dass ich für die Schuld, die ich begangen habe, nicht zur Verantwortung gezogen werde, wenn ich an Jesus glaube. Es gibt 2 Orte, wo Schuld für die Menschen abgearbeitet wird. Der eine Ort ist das Endgericht am Ende aller Zeiten, wenn diejenigen, die ohne Jesus gestorben sind, wieder hervorgeholt werden und dann gerichtet werden, wo wir, die wir zu Jesus gehören, mit dabei sitzen werden, am Richtertisch, nicht an der Anklagebank. Und wir dürfen wissen, unser Gericht ist schon gelaufen. Meine Schuld und Sünde ist getilgt am Kreuz von Golgatha. Und was ich immer auch verbocke in dieser Welt, wo ich immer schuldig werde vor Gott, wo ich sein Gesetz nicht halte, wo ich Dinge nicht schaffe, wenn ich in die Buße gehe, wenn ich Gott um Vergebung bitte, dann wäscht mich das Blut des Heilandes rein und dann ist die Schuld getilgt. Da darf ich meines Heils gewiss sein, weil er für mich gestorben ist, weil er sein Blut für mich vergossen hat. Und deshalb bin ich frei von Schuld, wenn ich an ihm bleibe, wenn ich meine Schuld zu ihm bringe. Das ist der zweite Aspekt von Heilsgewissheit, den wir haben dürfen. Und der dritte Aspekt der Heilsgewissheit, den die Bibel lehrt, ist der, dass wenn wir bei Jesus sind, dass wir in dieser Welt bei all den wahnsinnige Dinge, die hier passieren, bei all den Schwierigkeiten, bei all den Krankheiten, bei all dem, was kommt, dass wir einen zuverlässig helfenden und beistehenden Gott an unserer Seite haben. Auch dessen dürfen wir gewiss sein. Das sagt die Bibel. Und das darf ich Ihnen und euch sagen, so aus 30-jähriger seelsorgerlicher Erfahrung, der Teufel greift die Geschwister immer an diesen drei Punkten ab. Entweder sind sie sich nicht ihres ewigen Lebens gewiss, oder aber sie haben Zweifel, dass ihre Schuld wirklich vergeben ist, halt, dass sie da Sachen immer wieder vorholen und nicht loslassen können, nicht was ihnen andere angetan haben, sondern was sie schon längst in das Kreuz gebracht haben. Diesen Satz dann, ich kann mir nicht selber vergeben, Herr Pastor Latze. Ja, das ist ja nur klar, niemand kann sich selber vergeben, aber da hängt es dann dran. Und das Dritte auch, dass wenn Menschen in Krisen sind, halt, wenn sie eine Eheproblematik haben, wenn finanziell die Dinge nicht so laufen, wenn es krankheitsmäßig ganz, ganz schwierig ist, dass sie dann anfangen zu zweifeln, ob Jesus wirklich da ist. Und wie gesagt, für alle drei Bereiche dürfen wir ganz klar wissen, er ist da. Er trägt uns durch. Er schenkt uns ewiges Leben. Er hat für unsere Schuld bezahlt und er steht mir als treuer Helfer zur Seite. Das einfach nochmal so diese drei Aspekte von Heilsgewissheit. Einmal ein Blick auf das ewige Leben, dann auf die Schuld, die vergeben ist und auf die Hilfe in dieser Welt, wenn es mir nicht gut geht. Und da darf ich immer wieder einfach ja, gewiss sein, dass er da ist, dass er hilft, dass er vergibt. Und dieses Wissen nennt die Theologie Heilsgewissheit. Und es ist wichtig, dass wir diese Heilsgewissheit haben, weil wenn wir die nicht haben, dann hat uns die Botschaft nicht in der Tiefe erreicht und dann ist auch alles, was wir machen, ein ganz ärmliches Dahinvegetieren. Also Christen ohne felsenfeste Heilsgewissheit, ja, wie will ich da missionarisch tätig sein? Halt, ne? Also das muss mich richtig erfüllen, das muss mich richtig prägen, dann ist auch die Freude da. Halt, ne? Dann ist nicht nur meine missionarische Aktivität da, dann ist meine Freude da. Dann leben wir ein ganz anderes Leben halt. Also das ist mitnichten hier irgendwie so ein Nebenthema, was wir hier bearbeiten halt. Das ist Zentralthema des Glaubens halt. Und das, was ich euch jetzt so gerade so theoretisch so vorgestellt habe, dass ich gesagt, auf diese drei Bereiche bezieht sich das, das möchte ich so ein Stück weit untermauern mit ein paar Bibelstellen. Da wir ja Bibelarbeit heute Morgen machen, das ist der Auftrag gewesen, den mir hier die Gemeindeleitung gegeben hat, Bibelarbeit, lesen wir einfach ein paar Bibeltexte, die das mal deutlich machen, die das genau unterstreichen, zu sagen, da hätte man viel mehr mitbringen können, halt, zu sagen, was eben das alles ist, was Bibel sagt zum Thema Heilsgewissheit. Ich bin da so durchgegangen, Hebräer 11, das ist so das Zentralwort vielleicht zur Heilsgewissheit, deshalb habe ich das vorangestellt. Die nächsten Bibelworte sind dann einfach nach der Reihenfolge der biblischen Bücher so ein bisschen aufgeschrieben halt. Da heißt es Hebräer 11, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist Glaube. Kein Zweifeln, sondern dem festen Vertrauen auf diese drei Fakten, die ich eben benannt habe, in Bezug auf mein ewiges Leben, in Bezug auf meine Sündenvergebung und in Bezug auf meine Hilfe. Eine feste Zuversicht und kein Zweifel. Hier ab 19 heißt es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe bei uns in der Gemeinde mal den Pastor Huntemann beerdigt, Professor Dr. Huntemann, ganz schlauer Mann. Ich habe immer gedacht, der wird sicherlich seinen eigenen Predigtext festlegen, hat er auch gemacht. Und das war genau dieses Wort. Das steht auch auf seinem Grabstein. Sehr, sehr intelligenter Mann. Ist immer interessant, was schlaue Theologen sich so als letztes Wort wünschen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Mein Erlöser lebt. Und weil ich an ihn glaube, Glied an seinem Leib, lebe ich auch halt. Nicht? Das ist genau das. Das ist Heilsgewissheit. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere oder ich hoffe. Ich weiß es, davon spricht die Bibel, ich weiß es, Heilsgewissheit, die ich nicht machen kann, das ist der Heilige Geist, der mir das schenkt, aber ich weiß es. Psalm 4, Vers 9, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Das ist so der dritte Aspekt von Heilsgewissheit, ich habe eine Hilfe, ich kann ganz sicher schlafen. Natürlich ist in dieser Welt vieles schwierig, natürlich gibt es die Realitäten der Probleme um uns herum, dass wir vielleicht bald im Krieg sind, dass das Geld nichts mehr wert ist und dass das mit der Gesundheit immer weniger wird halt. Aber ich kann sicher schlafen. Warum? Weil der Herr mir hilft. Er ist der zuversichtliche Helfer meiner Seite. Psalm 23, Vers 4. Ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Diese Welt hält eine Menge finstere Täler bereit. Ob im zwischenmenschlichen halt, ob im beruflichen halt oder eben final, wenn wir sterben müssen. Es gibt so viele finstere Täler, in die wir hinein müssen. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Das ist eben so, wenn Jesus da ist, der gute Hirte, bin ich meines Heils gewiss und ich weiß, das Happy End kommt. Mag ein bisschen hart jetzt sein in dem finsteren Tal, aber das Happy End kommt. Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Auch das nimmt das nochmal in Augenschein zu sagen, dass der Psalmist nicht irgendwie, wenn ich weiß, dass die Welt nicht schlimm sein kann. Doch, die ist schlimm. Da passiert eine Menge, das kann sogar untergehen, das ganze Ding. Aber wir haben Zuversicht, weil Gott da ist. Er ist da, er ist unsere Hilfe und deshalb fürchten wir uns nicht. Wir haben Heilsgewissheit, er macht final alles gut. Psalm 73, das ist so ein Psalm, wo in den ersten 22 Versen der Psalmist, das Asaph-Psalm, reflektiert, wie furchtbar das Leben ist. Den Gottlosen geht es so gut, ihm, dem Gottesfürchtigen, geht es so schlecht. Alles geht den Bach runter. Das ist also eine dramatische Sache. Und wenn bei dem Psalm, bei dem Vers 22 Schluss wäre, wird man sagen, du liebe Zeit, besser nicht glauben, wenn das so furchtbar ist. Aber dann kommen nochmal 4 Verse nachgeschoben. Da heißt es, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten. So bist du doch Gott allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist genau wieder dieser Begriff Happy End. Steht es nicht im Hebräischen, aber wenn das hier heißt, hier, du nimmst mich am Ende mit Ehren an, ist das genau das, was gesagt wird. Am Ende wird alles gut. Wir sind des Heils gewiss. Jetzt aus dem Neuen Testament einige Bibelstellen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also das muss man auch schon sagen. Es ist eben keine allgemeine Heilsgewissheit, wie so auf der einen oder anderen Beerdigung verkündigt wird. Sind jetzt alle im Himmel? Nein, sind nicht alle im Himmel. Nur die, die an Jesus glauben und an ihm bleiben. Aber für die gilt das eben, das ist die Heilsgewissheit, das ist die Voraussetzung. Die dürfen wissen, nein, die müssen wissen, ich habe ewiges Leben, ich bin nicht verloren. Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, wenn wir bei Jesus bleiben, hier ist immer wichtig zu sehen, was ist in der Bibel aktiv und passiv, uns kann niemand wegnehmen. Niemand. Wir selber können gehen, da komme ich gleich im zweiten Punkt zu. Wir können uns von Gott lösen. Da sage ich gleich noch was zu. Aber erstmal ist wichtig, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir bei ihm bleiben, egal wie mickrig unsere Nachfolge ist, wie egal wie täuschend wir sind und sonst irgendwas, kann uns nichts passieren. Niemand kann uns aus der Hand des lebendigen Gottes reißen. Römer 8, 38, da schreibt Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist auch so eine Zentralstelle für Heilsgewissheit zu sagen. Niemand anderes kann uns wegnehmen von der Liebe Gottes. Keine Gewalt, nicht der Teufel, gar nichts. Da sind wir safe halt, niemand. Das ist übrigens die Mitte des Römerbriefes, wenn man Theologen fragt, was ist denn so das wichtigste Buch der Bibel oder sagen wir mal das theologisch gehaltvollste Buch der Bibel, wird man sagen, den Römerbrief. Und was ist die Mitte? Das ist Römer 8, aber das ist eben nicht nur rein inhaltlich die Mitte, sondern das ist eben auch das ganze Evangelium. Das ist die Mitte des Evangeliums, dass wir Heilsgewissheit haben dürfen, dass uns niemand von dem lebendigen Gott trennen kann. Philippa 1, ich mache nicht jeden Bibeltext hier, da ist Paulus in einer sehr schwierigen Situation in Ephesus im Gefängnis halt, ne? Er muss mit dem Tode rechnen, was schreibt er dann? Ich weiß, dass die Geschichte hier mir zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schande werde, sondern dass es frei und offen wie alle Zeit auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder Tod. Also er sagt, egal was passiert, ich sterbe, also sie richten mich hier hin oder ich lebe weiter. So what? Er sagt sogar, am liebsten würde ich ja sterben, sagt er. Also ich will gar nicht hierbleiben, im Philipperbrief halt, aber um euretwillen ist es vermutlich besser, damit ich noch ein bisschen Dienst tun kann. Aber er sagt dann, sterben ist mein Gewinn. Das ist der große Hauptgewinn, wenn das hier endlich zu Ende ist. Also das, was wir so gemeinhin als die große Katastrophe empfinden halt, weil wir ja mit Krankenkasse und unseren Ärzten immer wieder gucken halt nicht, dass ja die Gesundheit, dieses große Gut, dieser Gott, der über allen steht, heißt nicht umsonst, die Götter in Weiß, die Ärzte halt nicht. Nein, wir müssen wieder wissen halt, wir freuen uns, wenn wir sterben. Wir gehen nach Hause halt nicht. Das ist der große Gewinn halt nicht. Das Happy End unseres Lebens, wenn wir ins himmlische Jerusalem kommen. Dann Hebräer 3, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht von Anfang bis zum Ende festhalten. Ja, wir haben Anteil an Jesus, aber das müssen wir auch schon festhalten. Wir müssen beim Herrn bleiben, komme ich gleich nochmal intensiver zu. Oder in Hebräer 11 nochmal als Abschluss, genau, der Glaube ist eben eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und dann nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ja, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl von Bibelstellen, die hätte ich beliebig gerade auch aus dem Psalmen erweitern können. Das dürfen wir wissen. Also, wer an Jesus glaubt, wer dem Herrn vertraut, der darf seines Heils gewiss sein. Und das ist auch wahrer Glaube, dass man das hat. Ihr seid ja hier im Sachsenland lutherisch geprägt. Lutherhaus heißt das hier, wo wir zusammengekommen sind. Ich wage mich trotzdem als jemand mit einem reformierten Hintergrund einmal die Frage 21 hier aufzuwerfen, weil die auch die Heilsgewissheit zum Zentrum hat. Ihr wisst, die Lutheraner haben den kleinen, den großen Katechismus, Confessio Augustana und all die Bekenntnisschriften. Bei den Reformierten gibt es nur eine zentrale Bekenntnisschrift, das ist der Heidelberger Katechismus, der eigentlich auch nicht geeignet ist für Konfirmandenunterricht, aber der für Erwachsene richtig gut geeignet ist, weil er die biblische Lehre super nach vorne bringt, wenn man ihn so liest mit den ganzen Bibelstellen. Und die zentrale Geschichte, die zentrale Frage des Heidelbergers ist die Frage 21. Müssen bei uns auch immer die Konfirmanden noch auswendig lernen lassen. Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube heißt es im Heidelberger, ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Also Glaube hat erstes Mal damit zu tun, dass ich sage, alles ist wahr, was hier drin steht. Und wenn ich das tue, dann kommt der Heilige Geist in mich. Und dann kommt es, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist in mir wirkt. Also ein Vertrauen, dass wirklich diese Heilsgewissheit, so könnte man es auch sagen, die Heilsgewissheit, die der Heilige Geist in mir wirkt, durchs Evangelium. Und dann kommt es das nicht allein anderen, sondern auch mir. Vergebung der Sünden. Ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade allein um des Verdienstes Christi willen. Das hier ist nur ein Satz, aber der bringt es so treffend auf den Punkt, zu sagen, das ist Heilsgewissheit halt. Wahrer Glaube hat damit im Kern zu tun, dass ich alles das akzeptiere, was im Wort steht, dass ich das für wahre und bare Münze annehme und dass dadurch etwas passiert, dass der Heilige Geist in mir das wirkt. Heilsgewissheit kann ich nicht machen. Kann ich Glauben machen, ich kann nicht Liebe machen, ich kann mir auch nicht selber Heilsgewissheit schenken. Das tut der Heilige Geist, aber das tut er eben darüber, dass ich alles das glaube, was im Wort steht, wie ein kleines Kind vertraue. Wenn da eben drin steht, Jesus ist auferstanden und schenkt mir ewiges Leben, dann glaube ich das, genauso. Wenn da eben drin steht, deine Sünde sind dir vergeben, wenn du das Kreuz kommst, dann glaube ich das, dann nehme ich das so an und freue ich mich darüber, dass der ganze Dreck, den ich wieder falsch gemacht habe, getilgt ist. Und wenn da drin steht, hey, ich bin dein zuverlässiger Helfer, ich bin bei dir in deiner Not, dann glaube ich das. Und je stärker ich das glaube, desto mehr wird der Heilige Geist in mir die Heilsgewissheit wachsen lassen. Das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Ich lese die Bibel, vertraue dem, auch wenn ich vielleicht nicht alles verstehe. Und indem ich das tue, wird der Heilige Geist stärker und ich verstehe mehr in der Bibel und die Heilsgewissheit wird wachsen. Dieser Prozess, den kann man auch umkehren. Ich glaube nicht, was im Wort steht. Ich stelle das in Frage. Jesus ist nicht auferstanden, lebt nicht. Werdet ihr jetzt sehen, wenn jetzt bald wieder, gehen ja in die Passionszeit, dann ist Ostern, da werden wieder einige Pfarrer öffentlich erklären, Christus ist gar nicht leiblich auferstanden, sagt Paulus schon in 1. Korinther 15 halt. Also, wenn der nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nichtig, ja, dann ist alles auch Firlefanz, was wir hier machen. Halt, ne? Aber wenn wir daran zweifeln, was die Bibel sagt über die Auferstehung, dann werden wir auch keine Gewissheit haben über unsere eigene Auferstehung. Und wenn Christus auf Golgatha nicht für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, auch das wird mittlerweile ja immer wieder in Frage gestellt, halt, ja, dann haben wir auch keine Vergebung der Schuld. Dann müssen wir selber mit dem ganzen Krempel irgendwann vor Gott gerade stehen, wenn es den überhaupt gäbe. Nicht? Also der wird ja auch in Frage gestellt. Aber mal eins ist dann auch klar, dann habe ich auch keine Hilfe in dieser Welt. Dann bin ich allein mit all den Problemen, die da sind. Dann habe ich nur die paar Jährchen hier auf Erden halt und wehe, dann kommt der Krebs halt und wehe, da ist finanziell die Sache nicht so ausgerichtet, wie sie sein sollte, halt, da wird alles schwierig halt. Also ihr merkt, man kann diesen Prozess der Heilsgewissheit durch Zweifeln zerstören oder wenn man eben entsprechend einfach stumpf glaubt, was in der Schrift steht, wie ein kleines Kind, sagt Jesus halt nicht, wir sollen das Evangelium annehmen wie ein kleines Kind, dann werden wir in der Heilsgewissheit gestärkt. Also, erste Frage war, wie ist das mit der Heilsgewissheit? Jawohl, die kannst du haben halt, wenn ich bei Jesus bleibe und an ihn glaube, kannst du deines Heils gewiss sein bezüglich deines ewigen Lebens, bezüglich der Vergebung deiner Schuld und eben auch bezüglich des Beistandes bei deinen Problemen. Zweite Frage auf einem Flyer lautete, kann ich mein Heil wieder verlieren? Antwort, ja, wenn ich nicht bei Jesus bleibe und nicht weiter an ihn glaube. Genau die Umkehrung von der ersten Frage. Ich kann mein Heil verlieren. Die Bibel nennt das Abfall. Ich weiß, da gibt es alle möglichen Theologen, die anderes behaupten, auch gläubige Leute. Da müsst ihr mal wieder aufpassen, die sagen das im Blick auf Gott. Bei Gott ist es so, dass Gott tatsächlich schon von Anbeginn der Zeit aus wusste, der ist gerettet für Zeit und Ewigkeit, wir nennen das Prädestination halt. Ne? So, aber das, was Abfall meint, meint den Blick der Menschen. Und bei den Menschen ist es tatsächlich so, dass man Menschen sagen muss, nur weil du heute im Glauben stehst, heißt das nicht, dass du das noch in 20 Jahren tust. Zu sagen, einmal den Geist Gottes bekommen haben, heißt nicht, dass du ihn für alle Ewigkeiten behältst. Du musst an Jesus bleiben. Aber um das nochmal deutlich zu machen, Abfall ist nicht eine Zweifelszeit, die wir hatten. Die machen wir alle. Petrus hat gezweifelt halt. Ne? Ist nicht eine Schwächeperiode. Ist nicht unsere Sündhaftigkeit, die wir haben. Vielleicht eine Sünde, die wir nicht loslassen können. Ist auch nicht die Erbärmlichkeit unserer Nachfolge und ist auch schon noch nicht mal die Verleugnung des Herrn, wenn wir wie Petrus es nicht schaffen, vor der Welt zu dem Namen Jesus zu stehen. Abfall ist der Verlust des Heiligen Geistes. Ich habe den Heiligen Geist gehabt. Das macht uns ja erst zum Gotteskind. Und dann ist der Heilige Geist nicht mehr da. Und das kann ich verlieren, wenn ich nicht bei Jesus bleibe. Und das wird in der Bibel genauso eindeutig gelehrt, dass man eben, ja, das war die erste Frage seines Heils, hundertprozentig gewiss sein kann, wenn man an Jesus glaubt und bei ihm bleibt, aber dass man eben auch das Heil verlieren kann, wenn man nicht bei ihm bleibt und nicht weiter an ihn glaubt. Auch dazu habe ich einige Bibelstellen mitgebracht, die das eindeutig belegen. Matthäus 12. Jesus sagt, wer etwas redet gegen den Menschensohn, das ist die Selbstbezeichnung, die Jesus für sich selber immer gebraucht, das ist im Alten Testament, der Menschensohn, dem wird es vergeben. Wenn er aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden, nicht in dieser und auch nicht in jener Welt. Also das, was der Heilige Geist tut, ist ja die Erkenntnis Jesu Christi. Und diese Erkenntnis Jesu Christi, die ich gehabt habe, stelle ich in Frage und es wird nicht vergeben. Und wenn Schuld nicht vergeben ist, werde ich eines Tages nicht in der Ewigkeit sein, weil in der Ewigkeit sind die Kleider der Heiligen reingewaschen. Alle Schuld ist abgewaschen. Aber es gibt eine Sünde, die eben nicht vergeben wird. Das ist das, wenn ich die Erkenntnis Jesu hatte und mich davon gelöst habe. Matthäus 24, die Endzeitrede. Denn sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und werden viele verführen. Weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt, das Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Also hier spricht Jesus vom Ende, in der Endzeit. Dass viele abfallen werden in der Gemeinde und dass nur diejenigen, die dranbleiben, gerettet werden, die selig werden. Lukas 8 ist die Geschichte vom vierfachen Ackerwurf. Ihr wisst, dass da Jesus erzählt, dass da der Sämann hingeht und er sät den Samen aus und dann gibt es ein vierfaches Ackerfeld. Das erste ist der Weg, da geht gar nichts auf, da kommen die Vögel, fressen es weg. Das ist der Satan, sagt es in die Bibel, wo der das Wort wegnimmt. Und dann gibt es zwei Würfe, einmal unter die Dornen und einmal auf felsigen Grund. Da geht etwas auf, da ist Pflanze da, da ist Lebendigkeit. Nur es kommt nicht die Frucht raus. Das heißt, es wird abgebrochen. Bei dem einen wird es erstickt unter den Sorgen, Freuden und Reichtümern des Lebens halt, das sind die Dornen. Bei dem anderen halt ist man wetterwindisch, die Wurzeln fassen keine Tiefe halt, die Leute gehen nicht weiter in die Gemeinde. Und das ist der Anfang, der vielleicht bei einer Evangelisation oder irgendwann gemacht worden ist, dann irgendwann auch wieder zu Ende. Aber nur ein Wurf von vieren hat Erfolg. Und wie gesagt, zwei sind aber Würfe, die tatsächlich schon leben in der Pflanze, wo das aufgeht, das Wort aufgeht, der Same aufgeht. Aber dann eben es erstickt wird. Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe, die an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr. Wenn ihr nicht bleibt in mir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Also hier ist auch klar, dieses Bild, was Jesus gebraucht, das ist ja so wunderbar bei den Gleichnissen, bei den Ich-Bin-Worten, die sind so einfach, dass sie wirklich ein Zehnjähriger verstehen kann, aber auch, dass du als Theologe mit einem Haufen Hintergrund dich da nie genug einfach hineinbringen kannst. Es ist klar, das sind Reben, die sind am Weinstock. Das heißt, sie sind lebendig, die haben Beziehung zum Weinstock, die Reben. Aber sie bringen keine Frucht und dann werden sie abgeschnitten, sie werden verbrannt. Sie bleiben nicht am Weinstock. Das ist das harte Bild, was hier gesagt wird. Die gehören dazu, aber irgendwann, wenn es eben nicht weitergeht, werden sie abgeschnitten, weil sie nicht bleiben. Das ist ja der intensive Appell hier in dieser Weinstockrede von Jesus. Bleibt in mir, an Jesus bleiben. 2. Thessalonicher 2 heißt es, lasst euch von niemandem verführen, denn in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit muss offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott und Gottesdienst heißt, sodass er im Tempel Gottes sitzt und vorgibt, er sei Gott. Das ist ein hartes Wort an die Theologie, dass die Theologie gerade heute in Mitteleuropa, in Amerika, viele Menschen zum Abfall verführt. Es werden falsche Gottesbilder erzählt. Der Widersacher verführt Leute, dass sie falschen Dingen glauben, die nicht kompatibel sind mit der Bibel. Und das führt dazu, dass Leute abfallen. Davor warnt die Bibel immer wieder vom Abfall. Und ich kann ja nur von etwas abfallen, wenn ich noch auf etwas stehe, wenn ich etwas habe. Das heißt, da ist etwas an Lebendigkeit, da ist Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu Christi. Die Leute fallen ab. Die Bibel warnt an vielen Stellen darüber, dass man gucken muss, dass man den Schlichen des Widersachers nicht anheimfällt. 1. Petrus 5, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Widersacher versucht, uns zu ziehen, er will uns wegschlingen halt, nicht? Das ist das, was er tut, eben mit falscher Lehre, dass wir abfallen. Hebräer 3, seht zu, liebe Brüder, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt vom lebendigen Gott. Also der Schreiber des Hebräerbriefes, vermutlich Paulus, schreibt an eine Gemeinde, die kennen wir nicht, vermutlich mit judenchristlichen Hintergrund, und sagt hier, passt ihr auf, dass keiner von euch ein ungläubiges Herz hat und abfällt vom lebendigen Gott. Das heißt, sie sind bei Gott, er nennt sie ja Brüder. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand von euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Auch hier wieder, festhalten. Passt auf, dass euch der Betrug der Sünde nicht verstockt. Das ist dann so ein Prozess halt, nicht? Das passiert nicht mit einem Mal. Man ist im Glauben halt, na, dann kommt die Sünde. Wir verstocken uns halt, weil wir denken, das ist richtig, falsche Lehre oder falsches Handeln halt. Und mit der Zeit und irgendwann fallen wir ab. Davor warnt hier der Schreiber des Hebräerbriefs in aller Eindeutigkeit. Noch intensiver wird es in Hebräer 6. Da wird ganz klar etwas gesagt zu dem, was mit Abfall passiert. Da heißt es, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben die guten Worte Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigten und zum Spott gemacht haben. Das ist das, was hier beschrieben ist, was eben Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Also die haben geschmeckt, sie haben Anteil am Heiligen Geist. Das heißt nicht, das sind jetzt irgendwie Scheinchristen, sondern die haben Dinge verstanden, die hatten Erkenntnis geschenkt von Gott im Heiligen Geist, Anteil am Heiligen Geist, das inkorporiert uns in den Leib Jesu Christi halt. Ne? Und dann sind sie doch abgefallen. Und für diese Menschen, das nimmt gleich auch die Beantwortung der Frage 3 vorweg halt, gibt es keine Rettung mehr, das ist vorbei. Fragen Sie mich jetzt nicht, wo so ein Mensch steht. Also die Bibel berichtet Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Da sagt einer, tschüss, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben halt, geht raus, lässt sich das Erbe auszahlen. Aber er kommt noch bei den Schweinen liegen zur Erkenntnis, ich muss zurück ins Vaterhaus. Also was ist möglich? Jemand ist über Jahrzehnte weg, aber kehrt um. Aber es gibt auch Momente, wo keine Umkehr mehr möglich ist. Das sagt die Bibel genauso halt. Das können wir als Menschen nicht detektieren. Ich werde immer mal wieder angeschrieben, dass Leute fragen, was hat mein Sohn jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist genommen? Der war 10 Jahre in der Gemeinde, alles, und hat ihn seine Frau verlassen, der will jetzt von nichts mehr was wissen. Ich sage, ich kann es nicht wissen, das weiß nur Gott alleine. Ich habe nicht das Glaubometer, dass ich rumlaufen könnte und sagen, ja, bei dem ist es in 3 Tagen soweit oder bei dem ist es weit weg halt, sondern zu sagen halt, das weiß die Schrift alleine. Aber ich muss als Pastor darauf hinweisen, dass das passiert. So wie die Schrift hier eindeutig ist, einfach zu sagen, dass man abfallen kann, dass man aus dem Buch des Lebens getilgt wird. Das ist so ein Terminus technicus, den die Bibel gebraucht, für diejenigen, die gerettet sind, zu sagen, nur diejenigen, die im Buch des Lebens geschrieben sind, haben ewiges Leben. Wir lesen aber 2. Mose 32, wo Mose in den Riss tritt für das Volk, das solche Sünde getan hat. Da sagt er, vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Er will, das ist so ein Hinweis auf Jesus, sich selber als Opfer bringen. Er will sagen, nimm mein Leben, tilge mich, und zwar für die Ewigkeit, und rette diese. Und dann sagt Gott, der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Das ist wieder, Jesus ist ja hier auch schon im Alten Testament. Wer an Jesus sündigt, die Sünde gegen den Heiligen Geist tut, der dreieinige Gott, der wird getilgt aus dem Buch des Lebens. Das heißt, der stand drin, rausgestrichen. Offenbarung 2, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor den Engeln, sagt Jesus Christus. Nicht tilgen, das heißt, es gibt eben auch die Option des Tilgens. Also nochmal, man kann vom Heil abfallen, das kann man verlieren. Ich bringe das immer in ein Beispiel. Das teuerste und größte Gebäude, das wir in Deutschland haben, wenn man da Leute fragt, sagen, ja, was ist jetzt irgendwie in Berlin stehen, was weiß ich, Bundeskanzleramt oder sowas, ist es nicht. Das größte Gebäude von Menschen errichtet, ist ein unterirdischer Bunker. Das ist bei Ahrweiler, bei Bonn, das war der frühere Regierungsbunker. Und die Älteren erinnern sich noch halt, nicht? Also bis 89 dachten wir ja im Westen, ihr schießt uns mit euren SS-20 und den Dingen hier kaputt. Und wir dachten, ja, wir knallen euch die Pershings dazu zurück halt. Ne? Also, und da hat die Regierung sich einen Bunker bauen lassen, unterirdisch, der davon geschützt war, da hätte man selbst eine Atombombe drauf explodieren lassen können und da wäre nichts passiert. Der Bunker ist heute noch da, den kann man besichtigen halt, ne? Aber ist nicht mehr in Betrieb. Es ist einfach nur noch historisches Relikt. Aber das ist das sicherste Gebäude in ganz Mitteleuropa. Und wenn du in diesem Bunker bist, wie gesagt, oben kann eine Atombombe einschlagen. Wenn draußen ein Gewitter ist und du bist unten im Bunker mit all der Versorgung, da kann dir nichts passieren. Gar nichts. Das Einzige, was du machen musst, du musst im Bunker bleiben. Wenn du aber aus dem Bunker rausgehst und stehst im Gewitter, dann kann dich der Blitz treffen. Und genauso ist es bei Jesus. Hey, wir sind safe, wenn wir ihn haben. Aber wenn wir so dämlich sind, uns vom Herrn zu lösen, dann können wir unser Heil verlieren. Und das ist die dritte Frage, die ich gerne auch beantworten möchte oder beantworten darf halt, die ihr ja auf eurem Zettel drauf hattet. Wann gibt es keinen Weg mehr zurück zum Heil? Antwort, wenn man die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hat. Und da habe ich noch einmal diese Bibelstelle aufgeschrieben, hier Hebräer 6, die ich gerade vorgelesen habe, dass die Bibel klar sagt, es ist unmöglich, dass die noch einmal erneuert werden. Und eine zweite Bibelstelle dazu aus Hebräer 12, da heißt es, seht darauf, dass euch niemand, dass niemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele dadurch unrein werden. Dass nicht ein, sie werden ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er ihn mit Tränen suchte. Also das ist auch bezogen auf das, wenn wir die Sünde gegen den Heiligen Geist getan haben, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dann ist vorbei. Wobei die Leute, die das tun, jetzt so wie ich das einschätze halt, die verleugnen weiter Jesus, die suchen gar nicht mehr nach der Buße. Aber das macht auch nochmal im Alten Testament deutlich, da hat jemand das Erstgeburtsrecht und hat es für ein Linsengericht hergegeben. Das ist nicht nur eine spannende Geschichte für den Kindergottesdienst, das ist eine ganz wichtige Geschichte, wie alle Bibelstellen der Bibelstellen der Bibel für uns, zu wissen halt, ja, wir können das auch weggeben, das ist unsere Entscheidung. Wir müssen einfach an Jesus bleiben, an Jesus bleiben, an Jesus bleiben. Und dann sind wir des Heils gewiss. Bleiben wir nicht an Jesus, dann haben wir die Probleme. Das ist vielleicht so kurz Zusammenfassung diesen ersten Teiles. So, jetzt möchte ich uns noch eine Geschichte vorlesen und dann einige Punkte dazu sagen, wie das aussieht, wenn jemand in Heilsgewissheit lebt. Und das ist die bekannte Geschichte aus Daniel 6, auch so eine Geschichte aus dem Kindergottesdienst, aus der Sonntagsschule halt, ne, wie eben Daniel in die Löwengrube geworfen wird. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Und er setzte drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft geben, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König und gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königsreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl ergeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollte. Darum, o König, wolltest du solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen und nicht, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das ganze Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte an seinem Obermach offene Fenster nach Jerusalem. Er fiel dreimal am Tag auf sein Knie, betete und lobte und dankte seinem Gott, wie er auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem anderen Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen von Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als das der König hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist dieses Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, mit dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der dem Löwen die Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen. Sie werfen samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben. Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Und er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden, denn er hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Das diese Geschichte von Daniel, die Sie und ihr alle kennt. Und ich möchte so 7 Punkte kurz anreißen, was es heißt, wenn jemand Heilsgewissheit hat. Ich habe mir überlegt, wen bringe ich mit aus der Bibel? Da hätte man so den einen oder anderen nehmen können. Aber das scheint mir so tatsächlich der mit zu sein, mit dieser Geschichte, der so richtig paradigmatisch da beispielhaft stehen kann dafür, was es heißt, in Heilsgewissheit zu leben. Und ich habe so 7 Punkte mitgebracht, um zu sehen, wo Heilsgewissheit hilft, wo Heilsgewissheit aber auch bedroht ist, was passiert mit jemandem, der Heilsgewissheit hat. Der erste Punkt lautet Heilsgewissheit und Veränderung. Damit beginnt diese Geschichte, da heißt es, und Darius aus Medien übernahm das Reich. Man muss wissen, bei Daniel, der gehört zu den ersten Weggeführten. Es hat ja insgesamt 4 Wegführungen aus Jerusalem gegeben, aus Juda. Die erste Wegführung, die ist schon 605, nachdem die Babylonier, die Assyrer, die Ägypter geschlagen haben bei Karkemisch. Dann nehmen sie die Oberschicht mit. Und da ist Daniel dabei. Dann kommt irgendwann 597 die zweite Wegführung, da ist der König Joachim dabei, der dann irgendwann begnadigt wird, dann ist Zedekia König und dann kommt 587 die große Wegführung, das Exil, wo fast ganz Israel exiliert wird, halt, wo so viele hunderttausende Menschen sterben und 583 nochmal die zweite Wegführung. Aber Daniel ist dabei, als er weggeführt wird. Er war Kind der Oberschicht, einer der reichen Leute, noch ein junges Kind und auf einmal verändert sich alles für ihn. Er ist auf einmal ein Gefangener in einem fremden Land. Die sprechen nicht seine Sprache. Alles ist anders geworden. Ganz furchtbare Umstände. Schlimm für so ein Kind, für so einen Jugendlichen, der da deportiert wird. Kein Handy, kein WhatsApp, kein Kontakt mehr zu den Eltern. Furchtbare Geschichte halt. Da hat sich alles verändert. Kriegt auch einen anderen Namen halt. Große Veränderung. Aber er hat an Gott festgehalten. Die ganze Zeit. Er hat sein Fenster, also später ein Haus, hat nach Jerusalem ausgerichtet. Er weiß, wo das Heil ist. Er weiß, da ist ein zuverlässiger Helfer. Und dieser Gott segnet ihn dann. Und unter den Babyloniern steigt er auf. Er wird zu einem der Ersten. Belshazzar ist dann König. Und er ist ein ganz großer Angesehener dort am Hof des Belshazzar. Er ist ein ganz bei den Babyloniern. Aber dann kommt es wieder zur Veränderung. Die Babylonier werden überrollt von der Geschichte, die Perser übernehmen. Also Daniel ist zu dem Zeitpunkt schon ein sehr alter Mann. Und die, unter Kyros werden die Babylonier besiegt, seit um 540 nach Christus, vor Christus halt. Und einer der Unterkönige ist Darius halt. Und auch bei dem steigt er wieder auf. Er war nicht nur bei den Babyloniern im Exil angesehen, sondern auch bei den neuen Herrschern. Das haben wir hier gelesen. Was für ein brillanter Mann, welche Weisheit. Aber das ist eben auch eine Veränderung, als dann nicht nur er im Exil war, auf einmal im Exil hatte er sich eingerichtet, alles war gut, er war da bei den Babyloniern wohl gelitten, auf einmal kommen die Perser. Und dann wird auch wieder alles anders. Ja, und ich werde vermutlich meinen Posten verlieren, halt, wie das alles werden wird, halt nicht, aber nichts. Er hat einen Gott, der ihm helfend zur Seite steht in all den Veränderungen. Und das darf ich dir auch zusprechen für deine Veränderungen in deinem Leben. Vielleicht auch so große Versatze sind. Wo du vielleicht aus deinem Haus jetzt ausziehen musst, weil das irgendwie nicht mehr geht, weil du zu alt geworden bist halt. Da ist vielleicht ein lieber Mensch gestorben. Du stehst vielleicht kurz vor der Rente oder du bist in Arbeitslosigkeit gekommen halt. Das dürfen wir wissen, gerade in den Veränderungen unseres Lebens. Er ist da. Und da dürfen wir gewiss sein, es wird alles gut werden. Es mag ein bisschen schwierig sein. Es mag auch Härten haben. Das hat Daniel erlebt, das erlebst du vielleicht auch. Aber du darfst wissen, ich kann an Jesus festhalten, ich darf meines Heils gewiss sein, auch in diesen dunklen Stunden der Veränderung, in denen ich momentan drin bin. Ein zweites, was wir aus dieser Geschichte lernen können, aus diesem Leben von Daniel in Heilsgewissheit, ist Heilsgewissheit und Angriff. Wenn jemand in felsenfester Heilsgewissheit lebt, dann färbt das ab. Ich werde im letzten Punkt gleich dazu kommen, dass man dann besonders gesegnet ist, aber das kriegt die Welt mit, wenn man klar mit Jesus lebt. Wenn man das weiß, dass Jesus auferstanden ist, wenn man anderen davon erzählt, wenn man weiß, dass eigene Schuld vergeben ist, wenn man weiß, dass man einen treuen Helfer hat. Und das will der Teufel nicht. Deshalb werden Christen immer wieder angegriffen. Nicht nur hier in der Geschichte. Also die Christenverfolgung ist im letzten Jahrhundert die blutigste gewesen, die jemals da war. Es sind nie so viele Menschen ob ihres christlichen Glaubens getötet und abgeschlachtet worden wie von 1900 bis 2000. Und man muss kein Prophet sein. Wenn dieses Jahrhundert weitergeht, dann wird es noch schlimmer werden als das letzte, was war. Das gehört mit dazu. Und nicht nur in fernen Ländern, in 50 Ländern dieser Welt werden Christen ab ihres Glaubens verfolgt. Auch in Deutschland hat sich der Wind geändert. Die Älteren von euch wissen das noch, wie das gewesen ist zu kommunistischen Zeiten. Das war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig mit all den Dingen, die man da mitbekam, mit allem, was das bedeutete, wenn die Kinder nicht zur Jugendweihe gegangen sind, sondern zur Konfirmation und all diese Sachen halt. Aber soll keiner glauben, dass in unserem demokratischen Staat nicht auch Christenverfolgung stattfindet. Also der Anwalt, der mich vertritt, in dem Fall, wo ich momentan drin bin, halt, der spricht von systematischer Christenverfolgung. Er hat so viele Fälle bei sich am Tisch von Menschen, halt, die im Beamtentum stehen und die nur entsprechend Anklagen bekommen, weil sie eingeladen haben zum Marsch fürs Leben, weil sie Jesus verteidigt haben. Halt, ne? Wer Heilsgewissheit hat in dieser Welt, wird angegriffen. Musst du auch mitrechnen. Also Heilsgewissheit ist fantastisches. Ich könnte und wollte nicht ohne sie leben. Das ist das Wichtigste meines Lebens. Aber das muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn du zu Gott gehörst, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann ist die Verfolgung vorprogrammiert. Dann wirst du angegriffen werden, so wie das eben hier auch bei Daniel der Fall ist. Dritter Punkt zum Thema Heilsgewissheit. Wenn man Heilsgewissheit hat, dann posaunt man es auch laut raus. Da kannst du gar nicht anders. Also dann wirst du davon erzählen, wer dieser Gott ist. Ist ja auch klar. Also wir wollen es nochmal durchgehen, was ich zu Anfang gesagt habe. Definition von Heilsgewissheit. Erstens, ich habe ewiges Leben. Tod hat keine Macht mehr über mich. Ja, der biologische Tod schon. Hier die Hülle stirbt, aber ich habe ewiges Leben. Zweitens, für meine Schuld und Sünde werde ich nicht zur Verantwortung gezogen, weil jemand anders die Verantwortung übernommen hat. Und drittens, ich habe einen zuverlässigen Helfer. Wenn ich das wirklich glaube und wenn ich das erlebe, da werde ich nicht die Klappe halten können, davon zu sprechen. Das ist einfach so. Da werde ich diesen Gott loben und preisen. Für mich persönlich, im Verhältnis zu Gott direkt, aber eben auch vor den Menschen. Da muss nicht irgendein Pastor, ein Gemeinschaftsleiter um die Ecke kommen und sagen, ihr müsst missionarischer werden halt. Ne? Und nächste Woche muss jeder von euch einen auf Jesus ansprechen und sagen, wie super der ist. Also wenn du nicht missionarisch tätig bist, wenn du nicht evangelistisch bist, dann musst du erstmal in deinem Leben gucken, was bei dir nicht stimmt im Glauben, wo die Handbremse fest ist, weil du noch nicht in der Heilsgewissheit so stark bist. Aber wenn du in der Heilsgewissheit stark bist, halt, ne, dann lobst du Gott in jedem Umfeld. Also nicht nur hier in der Geschichte, also der hat ja gehört, das heißt, als das Daniel erfuhr, also der hätte ja die Fenster wenigstens zumachen können. Ne? Nö, mach ich einfach weiter. Was soll mir denn schon passieren? Also wenn ich sterbe, bin ich in der Ewigkeit. So, und Gott ist da, der wird mir schon helfen, genau so. Dann mache ich genau mein Programm so weiter. Gott ist da, ich bin des Heils gewiss. Der rechnet mit der Existenz Gottes, mit der Gewissheit seines Heils wie mit Zahlen. Ja, das ist wie wenn du 1 Million Euro auf dem Konto hast und gehst essen und hast deine Nachbarschaft eingeladen. Da musst du auch nicht gucken, halt, ne, ob du bezahlen kannst, selbst irgendwie, was weiß ich, 3-mal den Hauptgang bestellen. Das wird schon reichen halt. Ne? Und genauso ist es mit unserem Gott. Und der ist nicht auf 1 Million Euro begrenzt, ne? Als Paulus und Silas in Philippi evangelisiert haben, da werden sie festgenommen, werden gefoltert und ins Innerste des Gefängnisses geschmissen halt. Ne? Die haben furchtbare Schmerzen, es ist dunkel, da laufen die Ratten rum, das ist alles feucht, das kann sich jeder vorstellen. Und mitten in der Mitternacht passiert was? Da fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Und da wackelt die Erde. Und der Kerkermeister, der sie eingesperrt hat, das ist so ein sicherer Mann in einer sicheren Welt halt, ne? Der hat so eine Angst, der hat keine Gewissheit, jetzt werde ich bestimmt zur Verantwortung gezogen, weil die Stelle, der will sie ins Schwert stürzen. Nicht? Das ist die Welt, die hat keine Heilsgewissheit. Die wird bei der kleinsten Kleinigkeit dann schon sofort selbstmordgefährdet, halt zu sagen, ein bisschen muss wackeln und der Widersacher kann schnell wackeln. Aber die, die wirklich da drin sind, die in Jesus Christus Heilsgewissheit haben, die fangen an zu loben und zu preisen. Die ersten Christen, die in Rom hingerichtet worden sind, halt, die sind mit Lobpreis vor die Löwen und Bären gegangen. Da haben die Leute oben auf dem Circus Maximus, die gestanden haben, gesagt, was ist denn hier los? Ich habe so viel Kohle, mir geht es so gut, ich bin so reich, ich habe so viel Sklaven halt, ne? Ich bin aber total depressiv und die Typen gehen jetzt in den Tod, die sind fröhlich, ich bin traurig, was stimmt denn bei mir nicht halt, ne? Da sagen Historiker, das hat sehr stark dazu beigeführt, dass das Evangelium Raum gegriffen hat, weil die einfach so ein starkes Zeugnis gewesen sind, ihrer Heilsgewissheit, in der sie gelebt haben, dass andere auch gesagt haben, das will ich auch haben. Also der irdische Tank gibt es mir nicht halt, ne? Da muss was anderes sein, was einen so fröhlich und zuversichtlich sein lässt. Heilsgewissheit und Lobpreis. Heilsgewissheit und Vertrauen. Das benennt hier der König, das lesen wir hier so indirekt. Er sagt, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Ja, und der Daniel geht genau in diesem Vertrauen in die Löwengrube. Ja. Er geht in die Löwengrube. Dieses Vertrauen, das wirklich auch zu leben. Wir sehen hier nicht, und dann hat sich Daniel hingeschmissen, hat gesagt, oh König, ich habe doch so gute Leistung gebracht, denk an das, was ich getan habe vor dir, zu sagen, und lass mich hier raus. Nein, der lässt sich das alles gefallen. Warum? Weil er seines Heils gewiss ist. Gott ist da und er wird einen Ausgang haben. Entweder lässt er ihn töten, aber dann ist er sofort in der Herrlichkeit, oder aber er wird ihm helfen halt. Heilsgewissheit und Vertrauen für das, was kommt. Und das möchte ich dir auch zusprechen, wenn du vielleicht vor so einer Löwengruben-Situation stehst, wo du sagst, da muss ich jetzt rein. Die äußeren Umstände sind so, ob das was Gesundheitliches ist, was Finanzielles, was Familiäres, du musst jetzt in die Löwengrube. Hey, du gehst nicht allein rein. Jesus ist da. Und das Happy End wird kommen. Es kann sein, es wird schlimm in der Löwengrube, kein Thema, aber das ist nur zeitlich unbegrenzt. Aber du darfst wissen, du bist nicht alleine, Jesus ist da und final wird alles gut werden. Du darfst deines Heils gewiss sein, so wie das Daniel gewesen ist. Ein 5. Punkt, Heilsgewissheit und Löwenbändigung. Also ist ein fantastisches Bild, wie gesagt, also ist so eine Kindergottesdienstgeschichte halt, zu sagen halt, wenn Daniel dann sagt, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der hat dem Löwen den Rachen zugehalten, sodass mir kein Leid eintun konnte. denn ich bin unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Also du wirst in die Löwengrube geschmissen und dann kommt dieses furchtbare Viech auf dich zu. Die haben dann meistens vorher über Wochen nichts zu fressen bekommen, damit das auch dann schön intensiv wurde halt. Wenn Löwen satt sind, dann lassen sie sich auch eine Menge gefallen halt, aber der kommt dann rein und dann schickt Gott seinen Engel. Und er hält diesem armen Tier, kann ja nichts zu, das Maul zu. Ja? Er hält ihm das Maul, so sagt das die Schrift hier. Ja. Löwenbändigung. Man muss wissen, dass der Löwe in der Bibel immer wieder ein Zeichen auf der einen Seite für Jesus auch ist, nicht? Also der Löwe aus Juda halt, aber auch immer wieder gebraucht wird für den Teufel, der angreift. Also ich habe eben diese Stelle gelesen, 1. Petrus 5 halt, nicht? Der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe. Und dem müssen wir widerstehen. Es gibt diese wunderbare Geschichte von dem Simson, der mit seinen Eltern dann nach Timna hinabgeht halt und dann greift ihn ein Löwe an. Nicht, dass sein Leben bedroht. Aber der Mann in Gott gebunden, der ihm vertraut halt, nicht zu sagen, der geht hin und zerreißt ihn mit bloßen Händen. Also das ist so ein fantastisches Bild einfach der Löwenbändigung, was passiert, wenn Gott bei uns ist. Psalm 91, das ist so mithin der häufigst gewählte Tauchspruch, den Eltern auswählen für ihre Kinder. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen halt und dass du deinen Fuß nicht an Stein stößest und wenn du dann eben über Löwen und Drachen gehst, nicht, dass du dann eben nicht verwundet wirst halt, nicht, dass dir nichts passiert. Auch wir sind Bild für die Unbillen dieser Welt. Aber das dürfen wir wissen, dass es einen Löwenbändiger gibt. Und das ist unser Herr und Heiland, der ist stärker als der Widersacher mit all seiner Macht, mit all seinem vernichtenden Wirken. Einen Löwenbändiger. Und damit dürfen wir immer wieder rechnen, dass er wirklich, wie in diesem Psalm 91 beschrieben, seine Engel sendet, seine Werkzeuge, die über uns immer wieder Schutz zukommen lässt. Die Älteren unter euch, mittlerweile spricht man ja von Geschichte, ne? Das ist 36 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist in diesem Jahr, absoluter Wahnsinn. Aber die Älteren wissen das noch halt nicht, wie die SED getobt hat, nicht? Und wie die gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, wie dann vor 50, vor 60 Jahren sich Brüder und Schwestern hier versammelt haben, wo man dachte, ja, wo sind denn die Stasi-Mitarbeiter, die vielleicht auch kommen mit all den Dingen? Und wie wird das werden mit all der Verfolgung? Da hat dieser kommunistische Löwe gebrüllt. Und heute? Das dürfen wir wissen. Ja, in dieser Welt ist es manchmal schwierig, aber die Löwen, die da kommen, sind immer in der Hand des lebendigen Gottes und die können nur so viel tun, wie der Herr zulässt halt. Es gibt einen Löwenbändiger, der seine Engel schickt, dass sie dem Löwen das Maul zuhalten. Ein sechstes, Heilsgewissheit und Bekehrung. Das ist das Wunderbare. Da lebt einer seine Heilsgewissheit, das kriegen andere auch mit. Er hat das Heil und kommt dann auch zum Glauben. Dann sagt nämlich jeder König, er ist also über Gott, er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Also er hat verstanden, was ich eben in der Definition von Heilsgewissheit sagte, da gibt es einen Gott, der hilft. Ja. Da kriegst du übrigens sehr viele Leute. Ganz viele Leute kommen zum Glauben, weil sie diese Erfahrung mit Gott machen, dass sie in schwerer Situation sind, finanziell läuft es nicht, geschäftlich läuft es nicht, halt nicht, in der Ehe läuft es nicht und auf einmal wendet sich, dann kommen die Leute, ja lieber Gott, wenn es dich gib, dann bitte, bitte, und dann wendet Gott das Geschehen und dann kommen Leute zum Glauben. Also das habe ich schon sehr häufig erlebt. Es gibt auch das, dass Leute ihre Schuld und Sünde erkennen halten, aber sehr häufig über Dinge in ihrem Leben, wo sie erkannt haben, wow, da ist ein allmächtiger Gott. Ich bin hier aus unmöglichster Situation rausgeholt worden und kommen dann zum Glauben. Oder haben es bei jemand anderem mitbekommen, wo man sagt, das ist echt ein Wunder, da gibt es einen Gott, der hat gebetet, das ist der Wahnsinn, aufmerksam werden halt und damit sich öffnen für den Herrn und auch dann zum lebendigen Glauben finden. Und das hängt auch damit zusammen, wenn wir wirklich Heilsgewissheit ausstrahlen, ich habe es eben schon gesagt, dann werden wir auch missionarischer werden halt, ne? Und dann werden wir auch den Boden legen können, dass andere Menschen sich bekehren. Nochmal, wir können niemanden bekehren, wie wir ihm erklären können, was weiß ich, das 4x4,16 ist halt. Wir können Bekehrung nicht machen. Aber eins ist mal klar, wir können die Rahmenbedingungen verbessern halt. Und wenn wir keine Heilsgewissheit, keine Fröhlichkeit, keine Zuversicht leben, ja, und dann vom Evangelium erzählen, dann torpedieren wir unsere eigene Verkündigung. Und andersrum, wenn wir in Heilsgewissheit leben, dann ist auch unser Leben schon Zeugnis dafür zu sagen, jawohl, der ist bei Christus, der ist bei Jesus, wie ich das eben erzählt habe, bei den ersten Christen in Rom. Ja, und Heilsgewissheit und Segen, es ist nicht nur was Irdisches, wo dann Menschen etwas mitbekommen, sondern wenn jemand in Heilsgewissheit ist, dass er sagt, jawohl, ich weiß, dass Jesus lebt, ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist und ich weiß, dass Gott mir hilft, dann geben wir damit Gott die Ehre. Also es ist nicht nur ein Wissen, sondern wenn wir das aussprechen, wie in dem Lobpreis, wenn wir das auch leben, dann ehren wir Gott damit. Und wenn wir Gott ehren, dann wiederum wendet sich Gott in besonderer Weise uns zu. Wenn wir ihn entehren, wenn wir ihn verleugnen, dann wissen wir auch, dass er sich zurückzieht mit seinem Segen. Aber wenn wir ihn ehren, dann wendet er sich auch uns segnen zu. Das heißt, wenn wir in Heilsgewissheit leben und stehen, dürfen wir auch wissen, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Erstmal für das, was innerlich mit uns passiert, dass wir, ich eben mit dem Psalm 4 sagte, halt nicht, dass ich ruhig und sicher schlafen kann, sagen kann, hey, brauche keine Angst zu haben in dieser Welt. Aber eben auch, dass ich wissen darf, dass der Herr mich segnet, leitet und führt. Das sind diese 7 Punkte aus diesem Leben zum Thema Heilsgewissheit. Gucke jetzt auf die Uhr, mir ist eine Stunde gegeben worden. Ich versuche mich immer auch an die Dinge dann zu halten. Mache hier einen Punkt, möchte euch aber auch Gelegenheit geben und Ihnen gegebenenfalls noch Fragen zu stellen, wenn ich irgendetwas missverständlich dargestellt habe, dass man die Möglichkeit hat, jetzt nochmal nachzufassen. Bitte.
Ich muss diese Frage stellen, weil, wie Nino hat schon gesagt, das ist doch deine Frage, ja. In dem Text geht es auch darum, dass ja dann die gegen Daniel infiliert haben, ist das sozusagen,
ja.
Dann umgebracht wurde. Und in dem gleichen Atemzug ja auch im Endeffekt die ganzen Familien.
Ja.
Dazu hätte ich gern was gehört, weil ich immer der Meinung bin, es ist ja jeder für sich.
Ja.
Ja? Und dort betrifft es wieder die ganzen Familien.
Gott ist ein richtender Gott und auch ein zorniger Gott. Und er nimmt in sein Vernichtungswerk auch Dinge mit hinein, die Unschuldige trifft. Im Prinzip ist keiner unschuldig, weil jeder Mensch, der geboren ist, direkt in Sünde ist. Das muss man auch wissen von der Theologie her. Aber denken wir beispielsweise an die Sintflut. Jetzt sind die Menschen böse gewesen, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es dann auch Kinder. Es waren ja nicht alles Erwachsene. Es ist ja nicht gesagt, pass mal auf, Gott macht jetzt mal einen Cut und 20 Jahre wird keiner geboren und dann guckt er nochmal, sondern da ist die gesamte Welt ausgerottet worden. Da sind auch die Tiere bis auf wenige Ausnahme ausgerottet worden. Und das wollen wir nie vergessen, wenn Gott seinen Zorn vollstreckt an einem Land oder an der ganzen Erde, dann trifft es auch Menschen, die nicht direkt diese Schuld gemacht haben. Ist jetzt 80 Jahre her, dass diese verheerende Bombennacht in Dresden gewesen ist. Ihr seid ja relativ nah dran, das ist euch ja allen vor Augen. Mein Großvater ist damals schwer verwundet gewesen, lag unten Richtung Diepoldiswalde halt und hat diesen Angriff gesehen, das hat er immer noch erzählt gehabt. Und das sind ja 50, 60, 70.000, niemand weiß, er sagt, es ist alles voll gewesen mit Menschen, da die ganze Stadt, das war alles durch Flüchtlinge, die zurückgedrängt worden waren halt und die sind alle mit umgekommen halt. Für mich ist das ein Strafgericht Gottes gewesen, ob der unfassbaren Verbrechen, die unser Volk am Volk der Juden getan hat. Und natürlich sind bei diesem furchtbaren Bombenangriff auch nicht nur Menschen ums Leben gekommen, die Mitglied bei der NSDAP gewesen sind oder direkt an Verbrechen beteiligt worden sind. Da sind auch Leute umgekommen, die unter Umständen Kriegsgefangene gewesen sind, die selber Opfer gewesen sind. Halt. Aber das ist, wenn die Gerichte Gottes, die furchtbar sind, vollstreckt werden, dann ist das so. Das müssen wir wissen, genauso wie wir auch. Ich sag mal, die Schuld der Sünde zu tragen haben, wenn beispielsweise jemand mit 40 Jahren stirbt an Krebs, dann ist das auch ein Strafgericht Gottes letztlich, weil er damals ja die Menschheit in Genesis 3 verflucht hat, dass sie eben nicht mehr ewig leben. Und das ist tatsächlich etwas, wir haben einen heiligen Gott, der uns liebend und barmherzig entgegenkommt, aber wir haben auch einen strafenden, zornigen Gott, der auch dann solche Dinge genauso tut, wie es hier steht, dass er die gesamten Familien mit umbringen lässt. Saul wird verworfen, warum? Weil er den Bann an den Amalekiter nicht vollständig vollstreckt. Den Bann vollstrecken heißt, alle umbringen, alle. Das heißt, nicht nur die Soldaten und nicht nur die Rosse, die zum Militär gehören, sondern eben auch die Milchkühe, auch die Frauen, die Eltern, die Großeltern, die Greisen, die Kinder, die Säuglinge. Und er vollstreckt den Bann nicht und dafür wird er verurteilt, deshalb verliert er das. Und das ist das ist ein Wesenszug Gottes, das Gerichtshandeln, das uns fremd scheint, aber das mit dazugehört, weil wir leider durch die Theologie der letzten 100 Jahre ein Stück weit sehr einseitig auf die Bibel blicken. Es ist fast immer nur der Gott der Bibel. Das ist er, unstrittig. Das ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade. aber eben auch ein Gott der Strafe, ein Gott des Zornes. Die Menschen werden, wenn, und das ist nicht nur Altes Testament, dass man sagen kann, ja gut, das war hier auch noch Daniel, Altes Testament, wenn der Zorn des Lammes über dieser Welt ausgegossen wird, Zorn des Lammes, das ist Jesus, dann verstecken sich die Menschen und schreien wie furchtbar. Dann werden so viele Millionen Menschen sterben halt. Ne? Ein Bild, das, wie gesagt, für uns fremd ist, das wir aber auch aushalten müssen, um zu sehen, mit welchem Gott wir es zu tun haben halt. Also ja, das ist etwas, wo man sagt, finden wir nicht gerecht, aber es ist Teil des Wesens Gottes. So ist der heilige und lebendige Gott. Auch mit aller Härte, ich sage das so ganz bewusst, die dazugehört, das ist Teil. Und das ist eben nicht, wenn wir jetzt sagen würden, das ist die einzigste Stelle in der Bibel, wo das überliefert ist. Nein, da können wir anfangen im ersten Buch Mose und gehen durch bis zur Offenbarung. Wenn wir an die Gerichte, da werde ich heute Abend auch drüber sprechen, halt, wenn wir an diese Gerichte, Posaunengerichte, Schalengerichte halt, denken, halt, die ausgegossen werden, furchtbar, was da passiert. Ne? Mit aller Härte und auch Kollektivbestrafungen dabei, zu sagen, so ist Gott auch. Ich weiß, das ist hart zu hören, aber das ist eben dieses Vielfältige. Und wenn ich das verstanden habe, wer dieser Gott ist, eben nicht dieser, ich sage es jetzt mal, das haben Sie nicht gesagt, aber dieses Bild wird häufig so propagiert, so ich sage mal so der 80-jährige alte Opa, ich bin der Enkel und egal welchen Mist ich mache, der lächelt immer milde und der vergibt mir immer schon. Nein, er ist auch ein abrechnender und strafender Gott, auch ein unbarmherziger Gott. Im ersten Gericht ist er barmherzig auf Golgatha, im zweiten Gericht mit aller Unbarmherzigkeit. Mit aller Härte. Das ist, müssen wir aushalten, da, ich sag mal, schüttelt es einen auch ein Stück weit, aber das ist tatsächlich so die Heiligkeit des lebendigen Gottes. Er ist der Souverän, der über allem steht und er offenbart sich so. Das macht es umso interessanter, wenn dieser Gott dann auf Golgatha für mich und für uns alle stirbt, zu sagen, und ich aus lauter Liebe gebe mich hin. Das muss man, wenn ich das nicht verstanden habe, wie dieser Gott ist, das ist so brutal und hart ist, dass niemand vor ihm bestehen kann, auch in Dingen. Und dann zu erkennen, wie das Liebeshandeln ist, das ist nochmal, es sprengt alle Vorstellungskraft.
Ja, weitere Fragen scheint es nicht zu geben, ansonsten da ist die letzte Gelegenheit noch.